können wir den Fall lösen. Wir sind ein Rätsel auf der Spur. Hier ist das Podcast-UFO, die Podcast-UFO-Detektei mit Florentin Will. Hallo.
Hallo, herzlich willkommen. Neben mir sitzt natürlich Stefan die Nase Tietze. Kein Fall, den er nicht schon auf Meilen riecht.
Ich habe eine große Nase, ja. Es ist aber auch.
Nein, ich meinte dann mit deinem Spürsinn, einfach deinen genialen Kombinatoren.
Immer wieder
Spürsinn.
Sagen muss.
Ja, aber sag doch,
der hat eine gute Auffassungsgabe oder so.
Okay.
Aber diese Nase, immer diese Nase. Ja, ich habe halt ein großes Riechorgan. Rieche ich besser dadurch eigentlich, dass ich, weil ich ein großes, habe ich mehr Rezeptoren?
Das weiß ich nicht. Haben wir vor zwei Folgen mit dem Hund schon angeschaut. Aber finde ich gut, dass du auch direkt als Detektiv in diese ich bin gebrochen, ich habe innere Konflikte, ich arbeite gerade was durchgehst, was sehr gängig ist. Ich habe das Gefühl.
Ist eine gängige Detektivtrope, ne?
Ja. Ich glaube, wenn es mal einen Krimi gäbe von einem Detektiv, der einfach sagt, ich habe ein gutes Privatleben.
Ich bin mit mir im Reinen.
Ich verstehe meine Frau. Meine Frau hat auch manchmal Verständnis dafür, dass mich für einen Fall einfach mal länger im Büro bleiben muss. Ich habe eine süße Tochter und alles gut. Das Gegenteil davon.
Ich sehe meine Tochter häufig. Meine Frau ist komplett damit im Reinen, dass ich teilweise einen Monat lang weg bin.
Ja, ich gehe in Therapie, da kann ich das gut verarbeiten, dass ich manchmal Leichen sehe. Und ja,
gut. Ich hatte kein Alkoholproblem, habe ich noch nie. Ich kann ich auch gut Nein sagen. Bei Drogen kann ich auch gut Nein sagen. Und wenn man jetzt mal so viel will mit dem Fall, dann kann ich auch mal gute niederlegen. Ja, ich bin jetzt auch nicht so, dass ich obsessiv den Fall lösen muss.
Ich gebe das gerne auch an die Landeskriminalamt ab oder sowas, wenn der Fall irgendwie mir ein bisschen über den Kopf wächst, habe ich überhaupt kein Problem damit.
Ich habe keinen Ex-Partner. Mein Ex-Partner ist nicht gestorben. Lebt nach wie vor. Wir verstehen uns beide gut. Wir haben ein gutes Verhältnis miteinander. Lösen das beide sehr gemeinschaftlich und so.
Ja.
Und ehrlich gesagt, ich muss auch nicht immer raus irgendwie. Ich kann auch mal im Büro arbeiten.
Was mir besonders gefällt, ist, dass mich meine Fälle auch nicht irgendwie in soziale Brennpunkte führen, wo ich in irgendwelche schwierigen moralischen, gesellschaftlichen Konflikte reingerate, sondern ich kann das gut einfach abstellen und um 10 Uhr bin ich zu Hause. Ja, also ich habe eine gute Work-Life-Balance, von daher, ich liebe meinen Job.
Ich liebe meinen Job und ehrlich gesagt, es passiert auch nicht so wahnsinnig viel. Also, und ich war auch noch nie so wirklich Hals über Kopf in einem Fall gefangen.
Nee.
So einen Mord habe ich jetzt auch noch nicht gehabt.
So ein Fall ist ja eh Teamwork. Also die Forensik macht da total viel. Klar. Und irgendwie auch Datenanalyse. Also ich selber mache da gar nicht so viel, nur einen Teil.
Und man stellt es doch immer so spannend vor. Nein. Aber eigentlich ist es auch sehr viel Büroarbeit, einfach mal ein bisschen am PC sitzen.
Klar, und auch Leute anrufen und nachfragen und so, Zeiten checken und so. Also es ist ganz locker.
Die neue Show jetzt auf TV Now.
Der langweiligste Krimi aller Zeiten. Ich schaue tatsächlich wieder Krimis momentan. Ich bin ja ein großer Fan von The Sinner. Eine Serie, die sich mittlerweile in der vierten Staffel komplett verloren hat.
Ja.
Mit dem einfach von den tiefsten Traumata gequälten Detektiv, den es überhaupt nur gibt. Der jede Staffel in Rente geht. Aber dann trotzdem zufällig auf einen Fall stößt, der ihn nochmal aufwühlt und er einfach, egal was passiert, wenn jemand irgendwie eine Tomate schneidet, oh, Trauma, ich habe irgendeine Leiche hatte meine Tomate im Mund, dann irgendwie gehen sie irgendwie ins Zoo und sehen eine Giraffe, Leiche hat saß auf der
Giraffe drauf.
Und egal was dieser arme Mensch macht, überall Traumata, wo man einfach seit zwei Staffeln schreit, geh in Therapie, verdammt nochmal!
Geh nach Hause, geh in Therapie!
Lass es, such dir ein Hobby! Aber nein, egal wo er ist, eine Leiche fällt vom Dach, genau ihm vor die Beine. Ich kann das nicht vergessen. Albträume, Halluzinationen. Diese Serie ist mittlerweile echt eine Parodie von sich selber geworden. Aber ich schaue sie gerne an. Es ist so ein bisschen mein Guilty Pleasure.
Ich habe neulich, jetzt nachdem der neue Bond rausgekommen ist, nochmal den ersten Bond mit Daniel Craig geschaut.
Oh,
und auch Skyward Sword. Auch da hatte er schon keine Lust mehr zu arbeiten. Heißt, wenn ich in jedem einzelnen Daniel Craig James Bond, war er am Anfang dieser gescheltene Charakter, der keine Lust mehr hatte zu arbeiten und nochmal zur Arbeit getortet wurde.
Ich finde das ohnehin eine merkwürdige
Prämisse. Der arme Mann.
Du gehst in den neuen Bond-Film und weißt, der Hauptdarsteller hat eigentlich keinen Bock mehr drauf. Ich meine, wie gehst du denn da ran? Ich meine, Schauspieler sind so glorifiziert, Leidenschaft, brennen für ihren Job, magern sich ab, irgendwie trainieren wochenlang für ihren perfekten Körper.
Tagelang hättest du fast gesagt, ne?
Minutenlang. Und dann siehst du da einen, wo ich mir auch einfach denke, der könnte doch wirklich auch einfach sagen, er hat auch am Set keinen Bock und ja, hier, peng, peng, Hilfe, ich bin im Zug, ich hänge draußen dran und so. Und man würde da irgendjemand sagen und sagt, Daniel, du musst ein bisschen schon Gas geben. Ach, ja, komm.
Nee, aber das passt auch zu seinem Gesicht. Erinnert dieses, mich beeindruckt gar nichts mehr Gesicht.
Und das passt eigentlich auch zu Bond. Bond hat eigentlich auch immer schon alles gesehen.
Bin Bond, häng am Zug.
Oh, da bin am Zug und Giftpfeile schießen mir in den Nacken. Och, mein Gott.
Oh, haben wir noch nie gehabt. Wow.
Oh, noch nie gehabt. So, sind wir bald da. Einfach so, der hat schon alles gemacht. Von daher finde ich es gar nicht so schlecht, aber ich habe den neuen Bond nicht gesehen und werde ihn vielleicht auch niemals sehen. Weil
ist okay.
Ich plane für meine Rente. ich will in meiner, wenn ich Rente habe, will ich irgendwie schön nochmal alle Filme, die ich auf meiner dicken Festplatte gesammelt habe. Ich habe so eine richtig dicke Festplatte, die ist wirklich wie so eine Brotdose dick.
So ein Buddenbrooks.
Genau, wie so ein Buddenbrooks.
Das ist auch eine geile Einheit eigentlich. Dick. Wie viel Buddenbrooks ist die groß? Ein Buddenbrook.
Mensch, aber ich bin bis jetzt reich, seit ich das mal gesehen habe, bist du vier Buddenbrooks gewachsen.
Ich bin ein bisschen gewachsen, ja, ja. Vier Buddenbrooks, beziehungsweise wow. Fünf Wojceks. Also, Chinesisch ist schlecht. Elle stattdessen.
Kann man auch sagen, Elle, ja.
Oder Unzen. Zoll. Das ist ein Zoll.
Und ich habe so eine richtig dicke Festplatte, wo ich alles drauflade, was ich nicht gesehen habe. Stranger Things, nicht gesehen. Schaue ich mir an, wenn ich schön mit 68 irgendwo in meinem Baumhaus sitze, schaue ich mir die alle an in meinem Beamer oder meinen Augen. Kontaktlinsen, die per Bluetooth dann halt mit der Festplatte.
Ganz ehrlich, wenn Bluetooth noch eine Rolle spielt, ich hasse auch Bluetooth.
Vor allem, wirklich, ich habe es letztens mal versucht, gleichzeitig am Desktop zu sein, Bluetooth verbunden mit keinen Kopfhörern und nebenbei mein Handy mit Bluetooth verbunden mit der Box. Also zwei Bluetooth-Achsen in einem Raum und Bluetooth hat gesagt, ey, ich bin zu schwach, ich kann's nicht, ich schaff's nicht, ich bin verwirrt.
Hat sich wie so ein Käfer auf den Rücken gelegt und gesagt, kill me. Ja, ich verstehe das genau. Ich verstehe auch nicht, was ist denn der Unterschied zwischen Bluetooth, erstmal so rein physikalisch, zwischen Bluetooth und so
WLAN-Wellen. Ich habe keine Ahnung.
Man merkt gerade, so eine Grüppchenbildung, weil die einen Anbieter, auch so bei Homespeakern, setzen komplett auf WLAN, andere setzen noch komplett auf Bluetooth. Und da ist man gerade, merkt man so, oh, da teilt es sich gerade so in zwei. Und ich würde echt mal wissen, was ist denn der technische Unterschied? Was ist schneller? Was ist sicherer? Was ist beständiger? Ich glaube nämlich, dass Bluetooth gar nicht so, ist halt wie so ein Güterzug, stelle ich mir das vor. So ein bisschen langsam und behäbig, aber halt relativ stark. Wenn es erstmal hält, dann stark. So, ja. Also die Waggons sind so sehr eng beieinander.
Ja.
Wohingegen WLAN eher so ein Hochgeschwindigkeitszug ist, aber den kann man auch, so ein Windstoß würde den auch umkippen.
Ich habe auch immer das Erlebnis, ich habe meine Bluetooth-Kopfhörer und dann gehe ich vom Rechner weg in die Küche und dann merkt man so wirklich genau dieses, oh, jetzt bricht's langsam ab, ich höre nur noch jedes zweite Wort.
Ja.
Wenn ich einen Schritt nach links gehe, höre ich nur noch jedes dritte Wort und wenn ich noch einen Schritt weggehe, dann ist es komplett abgebrochen.
Aber ich liebe das ist so knallhart.
Ja.
Diese Grenze ist wie so gezogen im Lineal.
Ja.
Wohingegen WLAN immer so ist, oh, jetzt zieht eine Wolke auf, oh, geht nicht mehr.
Ja. Aber du hast völlig recht, aber ich weiß nicht, welche Technologie danach kommen könnte. Aber das stelle ich mir vor, ich meine, irgendwann werden wir alle Cyber-Kontaktlinsen tragen, wo gesamte Computer drin sind, mit Festplatten, Internet verbunden und alles ist in der Cloud und dann sehen wir überall Sachen und können einfach mit einem Fingerschnipp unser gesamtes Blickfeld ändern und das gesamte Blickfeld ist Fargo und wir schauen einfach Fargo, egal wo wir hingucken.
Finde ich auch nicht spannend.
Oder Argo.
Primär die beiden.
Oder Go, je nachdem.
Also Fargo, Argo oder die Go-Doku.
Wie die Zukunft sich noch entwickelt. Man weiß ja nicht, was lauert hinter der nächsten Ecke der Zeit.
Ja, finde ich spannend. Ich war vor einiger Zeit im Europapark in Rust mit der Familie. Ich bin ein großer Fan des Films Valerian, der Luc Besson.
Wirklich?
Ja, ich mag den ganz gern. Ich weiß gar nicht, warum. Jetzt nicht, weil der Film so, aber ich mag diese Welt einfach gern und hatte da Spaß. Und da gibt es ja diese tolle Szene auf diesem Markt, auf diesem Interdimensional Markt, wo man sich so Helme aufsetzt und dann kann man diesen Interdimensional Markt betreten. Das ist eigentlich nur eine große Wüstenfläche, so eingemauert. Und dann, wenn man diesen Helm aufsetzt, dann betritt man diese Welt. Und im Europapark gibt es eine Achterbahn, die ist eine Indoor-Achterbahn, die komplett VR ist.
Aha.
Nämlich spielt die auf diesem Markt. Und dann geht man quasi rein, kommt dann in so einen Raum und kriegt dann so einen Helm gehändigt, eben den gleichen Helm, den die auch da im Film bekommen. Setzt den auf und darunter ist dann eine VR-Brille. Und man betritt dann diese Interdimensional Welt.
Ja. Yeah.
Und seit dem Moment in diesem Warteraum am Anfang siehst du nichts mehr. Du siehst niemanden mehr. Also außer halt die computergenerierten Aliens neben dir. Das heißt, deine Begleitung ist plötzlich ein Alienwesen oder sowas. Und jetzt gab es einen kleinen Fun-Fact davor, quasi das Prequel zu der Story war, ich bin zunächst rein und die ganze Familie, wir haben, wie gesagt, so ein Europapark-Wochenende gemacht, haben sich dann, weil dafür muss man nochmal Karten extra kaufen, Karten gekauft für diese Achterbahn, haben uns angestellt, alle sind schon reingekommen und in dem Moment werde ich rausgezogen aus der Schlange von diesem Mitarbeiter vom Europapark, hat gefragt, wie groß bist denn du? Und ich so, ja, so 1,97. Und er hat gesagt, na, komm mal mit. Und dann hat er so hervorgeholt, so ein Messding, wie man das kennt, ob man für Kinder ob die groß genug sind für Achterbahn.
Ja, genau.
Nur, das hat eine Maximalgröße. Und die war bei 1,95. Und habe mich drunter gestellt und gesagt, nee, du kannst nicht rein, du bist zu groß.
So. Fuck, weil einfach die rotierenden Kreissägen über dem Kopf schweben und dich einfach
absägen. Ja, meine Vorstellung war, dass man, wie man das ja kennt, dass Achterbahnen sich ja überkreuzen und so und du teilweise unter so einer Schiene herfährst, dass ich einfach dann so einen Balken im Gesicht habe.
Ja.
Das war meine Vorstellung.
Aber hast du dann gesagt, ja, okay, oder hast du gesagt, hey, ich riskier's. Sag mir nicht, welche Achterbahn ich fahren kann und welche nicht.
Ich war eher zweiteres, ich habe gesagt, nee, komm, aber ich kann jetzt schon mitfahren, oder? Und er so, nein, hier gibt es eine Maximalgröße. Ich habe gesagt, ja, hier steht ein Punkt.
Sie können mitfahren, aber sind halt nach der Fahrt 2 Zentimeter kürzer. Das muss Ihnen halt klar sein.
Ja, jedenfalls Ende vom Lied war, ich bin nicht mitgefahren. Nur um dann quasi am Ende des Tages mich noch mal anzustellen, in der Hoffnung, dass jemand ein anderer Mensch da ist, der vielleicht entweder irgendwie Gefühl für große Menschen hat oder aber, der seinen Job so schlecht macht, dass er mich einfach reingehen lässt. Mhm. Und drittens habe ich mich ein bisschen kleiner gemacht.
Wie hast du das gemacht?
Buckel. So ein bisschen so ein
Wie Buckel.
Naja, ich bin eher so ein bisschen gekrümmt gegangen. Verstehst du?
Und du hast die Schuhe ausgezogen. Ich habe mich
oft angelehnt.
Buckel. Weißt du? Und halt, wenn du so ein bisschen auch breiter in die Beine gehst, genau. Ist ja auch kleiner.
Genau. Aber das kann entlarvend sein, weil es so spinnenartig, so langgliedrig wirkt. Könnte einen entlarven. Ich habe mich immer an Wänden angelehnt. So ein bisschen leger.
Ja. Das finde ich auch gut.
Ja.
Einfach so lässig an der Wand. Wie groß sind sie? Ja, kommt auf den Winkel an.
1,65. Jetzt gerade?
Und dann bist du reingekommen, oder wie?
Ja, beim zweiten Mal bin ich einfach reingekommen.
Du hast dich einfach reingecheatet. Sag mal, reingecheatet, ja. Du bist ein Lawbreaker.
Ich bin ein Lawbreaker.
Outlaw.
I see a lot of lawbreakers out there.
Ja. Niemand kann dich fassen.
I'm a little lawbreaker.
Wow.
Und dann habe ich mich reingecheatet. Und
verhaftet. Du bist hiermit verhaftet.
Naja, was ich aber verdrängt habe, quasi, war, dass man ja dann, wenn man erstmal diese Information hat, dass man zu groß ist für diese Fahrt, auch dann keinen Spaß mehr hat an der Fahrt.
Ja.
Weil man die ganze Zeit
Todesangst, denkt, ja.
So, weil, und ich wusste auch nicht genau, wie es aussieht. Jedenfalls hast du die ganze Zeit diesen Helm auf. Und das Problem ist schon, du gehst ja quasi, du bist ja in diesem Warteraum, kriegst dann diesen Helm auf, siehst schon alle Characters, was ganz geil gemacht ist, weil der Einweiser ist der gleiche, den Typ, den man dann sieht, ist nämlich genau der Typ, der auch im Film diese Ansprache hält, wie dieser Markt funktioniert, so groß mit so einem Turban. Sehr lustig.
Niemand hat diesen Film gesehen, ne? Also die Referenz.
Ach so, die Referenz ist ein bisschen flach. Alles klar. Aber was verstanden werden kann, ist, dass ironischerweise mein Charakter, also alle haben dann zu mir geguckt und ich war sehr klein. Ich war so ein 20 Zentimeter großer Wurm,
ja.
Auf den man so herabgeguckt hat, der dann so zum Wagen gekrochen ist. Irgendwann geht dann diese Tür auf und vorher wurde dir erklärt, wie du dann einsteigst. Das heißt, und du siehst wirklich nur diesen weirden Markt, hast kein Gefühl mehr für den Raum, was echt ist, was nicht. Du siehst nur, da geht so eine magische Tür auf und du siehst, manche Aliens folgen so Pfeilen auf dem Boden und gehen dann lang. Und dann gehst du wirklich raus aus diesem Raum, komplett blind, nur mit dieser computergenerierten Welt und steigst dann da in ein Raumschiff ein, aka die Achterbahn.
Aber stößt man da nicht in andere Leute rein oder irgendwas?
Die
oder?
Siehst du ja, die sind ja diese Alien-Characters vor dir.
Ach so, okay.
Und ich war halt dieser Wurm, der so lang gekrochen ist. Und dann setzt du dich quasi in ein Raumschiff rein, also in eine Achterbahn. Die siehst du aber nicht. Das heißt, du setzt dich plötzlich in eine Achterbahn rein, die du vorher nie gesehen hast. Und dann steigst du da ein und machst dann diesen Bügel zu. Und da war, glaube ich, der Grund, warum ich, warum 1,95 die Maximalgröße ist, weil du den Bügel über deine Knie bekommen musst. Diese Überkopfbügel, kein Problem. Diese Bügel, die von unten kommen, bleiben an den Knien hängen.
Also es geht gar nicht um die Körpergröße, sondern um die Beinlänge.
Ja, aber da muss man, finde ich, differenzieren. Also da muss man dann eher meine Beine messen.
Bist du eher beinlastig oder eher oberkörperlastig?
Gute Frage. Ich glaube, Männer sind eher oberkörperlastig. Von daher, ich hätte kein Problem.
Okay.
Ich habe auch schon lange Beine, weiß ich nicht genau. Und dann saß ich in dieser Bahn. Und ja, jetzt dann ist die Bahn losgefahren. Und war alles eingebunden, richtig geil in diesem VR-Ding. Super schick schon auch und war ein cooles Erlebnis. Aber halt, ich habe keinen Spaß gehabt, weil ich die ganze Zeit dachte, ich sehe ja nichts. Also selbst wenn ich jetzt so einen Balken auf mich zurasen sehe, bei einer normalen Achterbahn, bei jeder anderen Achterbahn könnte ich mich ducken.
Ja.
Zumindest. Ich finde den Versuch starten, mich zu ducken. Bei dieser Achterbahn nicht. Ich sehe nämlich nichts. Und ich habe auch noch über mir so einen Helm auf dem auch noch eine Antenne ist. Das heißt,
es ist ein bisschen 2,80 Meter groß.
Ich bin so zusammengerechnet 2,80 Meter groß. Hängen vielleicht in einer Achterbahn, vielleicht auch nicht. Hab den Bügel vielleicht zugemacht, habe ich nicht gesehen, weiß ich nicht. Und hab primär Angst gehabt. Ich habe die ganze Zeit einfach mich ganz klein gemacht. Und es war mega seltsam. Du weißt ja nicht, wer neben dir sitzt, weil du siehst dann diese Alien. Neben mir saß die ganze Zeit so ein Alien, was so stur nach vorne geguckt hat. So ein großes Ding. Das war wirklich sehr, sehr merkwürdig, diese Fahrt.
Aber ich finde, es ist genial, dass auch es einen Markt gibt für Leute, die zwar mit der Familie in den Freizeitpark gehen, aber keinen Bock haben, ihre Familie zu sehen. Und das stattdessen einfach ersetzt wird durch irgendwelche Schleim-Aliens, wo man die einfach gar nicht sehen muss.
Werbung.
Stefan, du erinnerst dich doch, ich habe Anfang des Jahres erzählt, wie unzufrieden ich mit meinem kleinen Finger bin. Der ist so schwach, der kann sich kaum bewegen und deswegen bin ich natürlich direkt am 1. Januar ins Fitnessstudio marschiert.
Ja, na klar.
Dachte, bisschen pumpen, bisschen den Finger entwickeln, so ein bisschen an die Gewichte, an die Maschinen, kein Problem. Das habe ich dann, sag ich mal, 1,5 Mal gemacht und
natürlich.
Jetzt habe ich letztens gesehen, das Abo läuft noch und wird mir jeden Monat abgebucht und kann man das irgendwie wieder zurückkriegen oder so? Oder wie läuft das?
Ich habe den perfekten Vorschlag für dich, denn ich bin selber riesengroßer Fan und es hat wirklich, und ich übertreibe nicht, mein Leben verändert. Finanzguru.
Finanzguru?
Ich darf dir Finanzguru vorstellen, denn damit hast du all deine Finanzen im Blick, alle deine Konten kannst du in diese App hochladen. Du verbindest dich da zum Beispiel mit all deinen Bankkonten und PayPal. Es ist absolut perfekt, denn wir alle kennen das. Wir haben zig Abos inzwischen überall. Spotify, YouTube, was auch immer. Und bei mir war es dann auch ganz häufig so, dass ich manche Kosten schlicht nicht mehr im Blick hatte oder überhaupt wusste, dass ich da irgendwo Abos habe. Mit Finanzguru passiert dir das nicht.
Ja gut, aber mein Problem ist jetzt, ich habe so viel Geld für Fitnessstudios ausgegeben, ich werde mir Finanzguru nicht leisten können.
Aber das ist auch gar kein Problem, denn Finanzguru ist komplett und dauerhaft kostenlos. Diese ganzen Features, von denen ich gerade erzählt habe, die sind einfach in der App schon drin. Aber es gibt auch noch Finanzguru Plus. Und das ist ganz fantastisch, habe ich auch selber, denn da könnt ihr euer Geldmanagement auf ein ganz neues Level heben. Da stehen dir ganz großartige Features zur Verfügung, zum Beispiel detaillierte Budgetanalysen, personalisierte Finanztipps. Du hast die Kontrolle über dein ganzes verfügbares Einkommen bis zum nächsten Gehaltseingang, denn das Ganze checkt, wann du Gehalt bekommst und ob du über deine Verhältnisse hinauslebst. Du kriegst intelligente Budgetvorschläge, die dir ganz genau sagen, wofür du gerade einfach zu viel Geld ausgibst oder was du vielleicht noch brauchen könntest. Denn Versicherungen etc. sind da auch mit drin. Das Ganze würde normalerweise 2,99 Euro pro Monat kosten, aber mit dem Code UFO2024 erhaltet ihr 3 Monate lang kostenlos Finanzguru Plus. Normalerweise sind es 7 Tage, wo man das kostenlos testen kann. Mit dem Code UFO2024 3 Monate lang.
Dafür ladet ihr euch einfach die App runter, verknüpft eure Konten und geht dann im Reiter Mehr auf Gutscheincode einlösen und dort könnt ihr dann den Code UFO2024 einlösen. Das Ganze gilt nur für Neukunden.
Also, benutzt Finanzguru und Finanzguru Plus für eine detaillierte Übersicht über all eure Verträge und Konten und habt eure Finanzen komplett im Blick. Ich kann es nur empfehlen, benutzt es selber und finde es absolut fantastisch. Also viel Spaß mit dem Podcast UFO und einem glücklichen Finanzwelt. Dank Finanzguru.
Werbung.
Ich habe gedacht, woher weiß ich denn jetzt, ob ich eine Achterbahn gefahren bin und nicht einfach in so einem weirden Simulator war, der ein bisschen geruckelt hat.
Vielleicht ist es genau das die Idee.
Weil die haben die ganze Zeit, die haben betont häufig gesagt, bitte nehmen Sie während der Fahrt nicht die VR-Brillen ab. Und auf gar keinen Fall nehmen Sie die VR-Brillen ab. Und ich war geneigt zu fragen, warum nicht?
Ich glaube, da kommen einfach 3 Praktikanten und schütteln dich oder schütteln deinen Stuhl einfach und du fährst überhaupt gar nicht. Passiert gar nichts.
Naja, und dann War nicht so schön. Und niemand kennt ja auch den Film, wie du schon sagst. Niemand versteht das.
Aber das finde ich ja eh eine spannende Welt, dass ja so Freizeitparks diese Franchises kaufen müssen von bestimmten Sachen. Und natürlich, klar, alle haben Bock auf Disney oder Harry Potter oder Star Wars. Aber es gibt halt auch kleinere Freizeitparks, die dann halt solche kleinen Franchises sich holen müssen und die einfach wenig Geld haben.
Also es waren vor allem nur Franzosen in diesem Ride, weil ich glaube, das ist ein französisches Franchise. Zum einen ist Luc Besson ein Franzose, der den Film gemacht hat. Zum anderen ist Valerian eine französische Comicbuchreihe.
Ja.
Und ich glaube, Franzosen lieben das Franchise. Und da waren nur Franzosen mit in dem Ding. Also, naja.
Das ist schon interessant. Mich würde auch mal interessieren, was ist das billigste Franchise? Also, wenn du jetzt wirklich sagst, wir machen in unserem Garten eine Achterbahn und wir haben Bock auf Franchise, kriegen wir Snoopy, kriegen wir Tim und Struppi?
Ich glaube, ich kann das beantworten, diese Frage. Weil der Europa-Park ist ja so ein bisschen, versucht ja die ganze Zeit auf Disney zu machen. Ne? Europa-Park ist ein Off-Brand-Freizeitpark.
Ja.
Meine Lieblings.
Der Ja-Freizeitpark.
Ich liebe die ja. Medion, so. Und die ganzen Achterbahnen, weil es ist ja gegründet von der Mack-Familie, ein Achterbahnhersteller. Die haben erst dann quasi das Areal genutzt, um ihre Achterbahn-Tests zu fahren und so. Und Testbauten zu machen.
Ach, geil. So, Achterbahn-Testfahrer.
Also genau, dann haben die das quasi irgendwann so im Freizeitpark gemacht. Und sie wollen eigentlich ja nur Disney sein, ne?
Ja.
Also, weil es, das Maskottchen ist auch eine Maus. Ed. Die Maus Ed. Nicht Mickey, Ed. Und dann
hast du... Ist es kurz für Edward, oder?
Weiß ich nicht. Und dann hast du ja auch den Pirates of the Caribbean Freizeit-Ride, der da heißt dann Piraten von Batavia oder so und ist quasi genau das Gleiche. Du hast auch Cortez. Also es ist genau das Gleiche wie Flucht der Karibik.
Batavia.
Dann hast du Space Mountain quasi auch einfach nachgebaut und so. Du hast einfach quasi alle Achterbahnen, die es bei Disneyland gibt, 1:1 mehr oder weniger leicht verändert, ja, sodass die Lizenzen schon hinhauen im Europa-Park.
Ja.
Und ein Franchise neben Valerian haben sie nämlich doch. Und das ist, glaube ich, die Antwort auf deine Frage, was ist das billigste zu bekommende Franchise? Die Antwort ist Arthur und die Minimoys.
Nochmal bitte fürs Protokoll.
Arthur und die Minimoys.
Minimoys.
Arthur und die Minimoys war ein Film.
Was sind Mäus?
Mäuse. Die Minimoys. Ich zeig sie dir. Und davon gibt es eine Achterbahn, was keinen Sinn ergibt, weil es gibt ja die Schweiz, Holland, Russland, Frankreich als Länder, ja, und dann das Arthur und die Minimoys-Land. Das sind auch Luc Besson, lustigerweise.
What?
Also, die haben alle Rechte bekommen von den Luc Besson-Filmen.
Das M-O-Y-S, Mäus. Mois. Also, es hat nichts mit Maus zu tun.
So ein Kinder-Franchise-Film. Das sind so kleine Elfen oder so.
Das habe ich aber noch nie gesehen. Das sind so kleine Kobolde-Elfen mit Mäus.
Aber habe ich ganz vergessen, ist ja auch ein Luc Besson-Film. Heißt, die haben einfach seine Franchises bekommen.
Ja, aber warum nicht das fünfte Element? Warum nicht den coolsten Luc Besson-Film? Das ist schon verrückt, oder? Also da gibt es ja bestimmt irgendeinen so Marktplatz, wo man diese Franchises kaufen kann.
Das erklärt auch die Leon der Profi.
Ja, also der Schießstand irgendwie. Finde ich auch nicht schlecht. Aber finde ich interessant. Also wirklich, da müssen wir mal rumfragen, was ist wirklich das Billigste? Gerade so in Deutschland. Kannst du irgendwie so den Bärenmarke Bär oder so? Kannst
Manta
du
den Manta
holen? Mantamant oder Werner oder irgendwie sowas dazu. Ich glaube, das ist relativ teuer. Da kannst du so Sachen machen, aber dann irgendwie, keine Ahnung, Ballermann oder so. Irgendwie so Franchises, Bulli-Parade.
Der Lambok.
Ja, genau, sowas in der Richtung. Ich glaube, da kannst du, natürlich ist es nicht ganz so einfach, deine Achterbahn drumherum zu bauen.
Oh, naja, komm.
Aber sowas in der Ecke finde ich.
Da habe ich auch gedacht, ich würde sofort ja sagen, wenn mir jemand sagt, hast du Lust, eine Achterbahn zu schreiben? Also so eine Geschichte.
Ja, das ist ja
schon. Würde ich sofort machen. Also wirklich, wirklich, würde ich sofort ja sagen. Sag mir eine Summe, ich mach's dafür. Ich mach's für 100
wenig. Willst du eher so die Action-Achterbahn oder so diese langweiligen, wo man so ganz langsam mit einem Schiff durch Wasser fährt und links und rechts passiert?
Da kannst du dich, glaube ich, ein bisschen mehr selbst verwirklichen.
Ja, da kannst du eine spannende Geschichte erzählen.
Genau. Das war auch ja quasi die Piraten in Batavia. War ja genau das, war ja quasi Flucht der Karibik in Ride. Ich weiß nicht, wie Originalgeschichte war damals in dem Pirates of the Caribbean Ride. Weil wir wissen ja alle, unser Lieblingsfranchise Pirates beruht ja auf der Achterbahn im Disney.
Richtig. Und diese Achterbahn beruht eigentlich auf einem Shake, auf einem Milchshake.
Genau.
Der Piratenshake, der damals angeboten wurde. Ich dachte nicht, der kommt so gut an, lass uns deine ganze Achterbahn.
Genau, und der Shake beruht eigentlich auf einer Maserung in einem M&M, wo Leute gesagt haben, ist es Pirat? Nee, ach doch nicht. Und das quasi ist die Genese des Films.
Und der beruht eigentlich auf einer Tapete, ja, die einfach in vielen Baumärkten angeboten wurde, genau, die Piratentapete.
Ja.
Die kommt so gut an einfach, ja, warum nicht weiter?
Ja.
Finde ich eigentlich schon eine gute Idee. Ja, also falls ihr da draußen einen großen Freizeitpark habt und ihr habt noch so einen weißen Fleck auf der Karte, wo ihr sagt, da hätte ich gerne noch die Stefan Tietze Experience, die hätte ich hier gerne noch drin.
Stereons.
Wo du dann einfach auch vielleicht der Franchisegeber selber bist. Einfach dann so du als das Tietze-Franchise. Du bist ja selber schon eine Marke, muss man ja auch mal sagen. Ja,
eine ganz kleine.
Die Leute kennen dich, 1,97. Das ist schon ordentlich.
Oh, du bist ja groß.
Und dann stehst du und dann ist dein Körper vielleicht so die ganze Achterbahn oder so. Man fährt wahnsinnig weit hoch und fällt dann runter oder irgendwie sowas. Da kannst du halt wirklich du dich austoben.
Aber dass er mich reingelassen hat. Und dann war ich auch auf einer Achterbahn und da habe ich auch danach gelesen, auch bis 1,95 maximal.
Boah, ey. Achterbahn, ich habe Angst vor Achterbahn, kann ich mir schon vorstellen, weil ich bin ja Detective Conan-Fan und da im allerersten Band vom, ich glaube auch in der allerersten Folge sind sie ja auf dem Jahrmarkt, wo Shinichi geschrumpft wird, ja. Und da gibt es auch den Mordfall, dass einer in der Achterbahn getötet wird, nämlich indem so ein Drahtseil über die Achterbahn gespannt wird, sodass der einfach enthauptet wird.
Oh.
Wo ich mir denke so, ja, wie viele Leute hat dieser Manga alleine dazu gebracht, nie wieder in eine Achterbahn zu gehen? Und wie viele fucking Psychopathenmörder hat er dazu gebracht, genau das zu machen?
Das also, glaube ich, sehr einfach recherchieren, wie viele da bei der Enthauptung durch eine Achterbahn gestorben sind.
Ja, weil das ist schon krass irgendwie. Ich meine, da kannst du schon echt viel Schaden anrichten. Und von daher kann ich gut verstehen, wenn man danach keinen Bock mehr auf Achterbahnen hatte, sondern eher dann in die Hüpfburg geht oder sowas.
Achterbahnen sind auch merkwürdig. Ist ja, wie merkwürdig ist das? Also, das ist so komisch. Das ist ein bisschen wie so ein multidimensional TV bei Rick and Morty eigentlich.
Ja.
Das ist so andersweltlich, andersartig. Stell dir mal vor, streicht mal kurz euer Wissen davon, wie Freizeitparks aussehen und sowas.
Und nochmal von null.
Und versucht mal kurz, euch in den zu versetzen, in so eine Alien-Rasse, die hierher kommt und sieht uns. Wie seltsam sind Achterbahnen?
Ja. Wie würden die das interpretieren? Ob das eher so eine Art Foltermaschinen sind oder so? Wo die da drin hängen und rumschreien? Oder was passiert da?
Dann lässt man so Straßen baut, also so quasi Züge auf Schienen, die aber in so Geschwindigkeit, ist auch nicht, die fahren ja nicht schnell, die fahren 70 km/h oder so.
Ja.
Aber es ist natürlich schnell, weil es halt Freiluft ist.
Aber,
und also, so scharf Kurven.
Ich vergesse auch manchmal, wie wild Achterbahnen sind und sowas. Also ich war dann zum Beispiel in München, da gibt es dann auf der Theresienwiese, also wo normalerweise das Oktoberfest ist, aber da ist auch vor dem Oktoberfest hier und da schon so Feste. Und da bin ich einfach mal so mir nichts, dir nichts mit so einem Kettenkarussell gefahren, das so ganz hoch in die Luft geht. Wo ich dachte, bin ein erwachsener Mensch, kein Problem, irgendwie kann ich damit fahren, ist ja nett. Und ich hatte solche Angst. Du hast ja, wenn du wirklich auch schon seit locker 15 Jahren nicht mehr in einem Kettenkarussell saß und denkst so, ja, Kinder haben da Angst und so. Aber nein, Höhenangst ist eine wirklich tief im Menschen einprogrammierte Angst. Und auch so dieses Wissen so, ich komme hier nicht raus. Also ich kann nicht sagen, okay, passt runter, sondern nein, das ist halt so. Und wenn du da hoch bist und an diesen Ketten, an diesen dünnen Ketten bei Kettenkarussell, wo du denkst, ich meine, wissen die, dass ich auch einfach mir schon 3 Packungen gebrannte Mandeln reingezogen habe? Haben die einen Blick auf mein Körpergewicht momentan? Wissen die, was da los
ist? Nein, auf deine Körpergröße.
Ja.
Ist ja das Ding.
Ja, okay, gut. Ich verstehe, dass du da erbost bist.
Ja, aber ja, haben die nicht. Und der hat mich einfach reingehen lassen, like an idiot. Wann schreite ich da durch die Pforte und werde geköpft
von... Ja, bis mal was passiert. Bist du dann mal wieder 2 Zentimeter... Ich meine... Wie viel Körpergröße könnte man verlieren, ohne dass man ernsthafte Probleme kriegt?
Ja, nicht viel, glaube ich.
Naja, du hast ja schon Kopf und dann Kopfhaut und Schädel und so.
Okay. Das ist aber keine Rasierklinge, die über den Kopf schnellt, sondern wahrscheinlich stirbst du am Genickbruch, weil dein, ne, du bist ja nicht oben einfach abgesägt, wie wir sind nicht bei den Simpsons. Da kommt einfach so ein Holzblock, wo du gegenfährst und dann ist dein Kopf weg.
Ja, aber wenn der hoch genug trifft, ist das auch nicht so schlimm, oder?
Schürfwunde.
Du hast doch ein bisschen Dotzraum, auch wenn du kannst doch deinen Kopf auch ein bisschen nach unten drücken. Du hast doch das.
Mit Dotzraum meinst du Frisur?
Ja, zum Beispiel. Zum Beispiel. Die Frisur lenkt das alles ab. Aber ja, ist auf jeden Fall unangenehm. Bitte seid vorsichtig. Und falls ihr da in der Achterbahn arbeitet, nehmt das nicht zu lax. Und lasst da auch die Leute nicht rein, egal wie groß sie sind. Auch wenn sie 90 Minuten lang anstanden, ist unangenehm. Aber da müssen sie halt durch.
Ich habe jetzt, aber bin ja gefahren. Was bist du
denn für ein Vorbild? Entschuldigung mal.
Ja, ich weiß.
Das bist du eigentlich für ein Vorbild. Die ganzen Hörerinnen und Hörer, die gerade zuhören, sagen, ach, man kann also Regeln brechen und es gibt keine Konsequenzen. Auch wenn ich riesig bin, kann ich überall mit rein. Setzt alle Leute in Gefahr. Ich meine, der ganze Jahrmarkt könnte zumachen, wenn da einer enthauptet wird in der Achterbahn. Hast du daran eigentlich mal gedacht, an die Konsequenzen, warum es diese Regeln überhaupt gibt? Oder denkst du nur an dich?
Naja, ich denke so wenig an mich, dass ich, obwohl ich größer bin als vorgeschrieben, reingehe. Und naja, ich glaube ja an Regeln. Ich glaube auch, dass es sinnvoll ist. Und ich möchte auch eigentlich die Leute beim Europapark hart ins Gericht nehmen, dass sie da jetzt mich haben durchgehen lassen.
Nee. Das kann ich mir nicht anhören. Erst die Regeln brechen und dann sagen, ja, ich wollte ja nur mal zu deren Gunsten testen, ob man die Regeln brechen kann. Nee, so nicht, Stefan. So
kommst du mir hier nicht aus der Schlinge. Jeder muss es selbst entscheiden. Ich würde dich da auch eher abraten. Aber ich meine, erkannt zu haben, weil guck mal, du kannst ja in jeder Achterbahn kannst du auch Hände in die Höhe strecken. Ne? Wie alle Achterbahnen sind dafür ausgelegt, dass Leute die Hände nach oben strecken.
Ja.
So. So groß ist ja, bin ich ja auch nicht. Dass wenn neben mir jemand sitzt, der 1,80 oder 1, sagen wir sogar 1,95 groß ist, wenn er die Arme hochstreckt, der ist größer als mein Kopf. So.
Ne? Ich glaub, die Arme sind länger als 2 Zentimeter insgesamt.
Würde ich jetzt mal behaupten. Okay. Mhm. Steile These. Deswegen bin ich der festen Überzeugung, das liegt an meiner Beinlänge. Und da muss jeder jetzt mal selber an sich heruntergucken und sagen, habe ich zu lange Beine, um den Bügel zu bekommen?
Das ist ja auch meine Schuld.
Ich habe für mich entschieden, nein, meine Beine sind kurz genug, als dass ich den Bügel zubekomme. Und hatte recht. Hätte ich den Bügel nicht zubekommen, wäre ich spätestens da raussortiert worden, weiß nicht, wie das gelaufen wäre und was dann die Animation in meiner VR-Brille gesagt hätte.
Das heißt, du würdest eher sagen, man geht nach Hosenlänge. Was haben sie für eine Hosenlänge? Um dann zu sagen, sie haben eine zu lange Hose, ihre Beine sind zu lang, sie dürfen nicht rein.
Ja, ich finde, ihr solltet keine Regeln brechen, gerade wenn es um eure Sicherheit geht. Ne?
Ja, brecht keine Regeln.
Having said that, jeder muss auf sich selber achten, selber wissen, wie lang seine Beine sind. Mhm. Und wenn ihr da arbeitet, möchte ich euch nicht in die Pfanne hauen. Die machen alle schon einen super Job. Gucken halt nicht so mega genau hin. Und ehrlich gesagt, beim zweiten Mal, als ich reingegangen bin, stand dieses Messding auch gar nicht mehr so sichtbar da. Oder diese Regel bis 1,95.
Ich finde es auch gut, dass sie das erst holen müssen. Warum steht das nicht immer da?
Es stand beim zweiten Mal gar nicht mehr da. Und nirgendwo war sichtbar erkenntlich beim Gehen in die Achterbahn, dass es bis 1,95 ist. Und das war auch so unangenehm am Anfang. Natürlich, die ganze Schlange, die warten ja da darauf, dass mal irgendwas passiert. Alle warten auf diese Attraktion, haben Langeweile. Und dann plötzlich wird da so ein Lulatsch aus der Schlange gezogen und an diesen Pranger gestellt, um sich zu messen. Und da waren natürlich alle mit ihrer Aufmerksamkeit bei mir.
Ja.
Und dann wurde ich aber aussortiert und durfte nicht mitfahren. Alle waren erstmal schon ein bisschen traurig. Also es kam so ein, vor diesen 100 Leuten, dieser Schlange stand, kam so ein Geräusch.
Groß und traurig.
Aber sehr viel.
Es hat eine eigene Magie, wenn große Menschen weinen.
Schadenfreude.
Das ist was ganz anderes. So, wenn ein großer Mensch, das ist so genauso wie wenn ein starker Mensch weint. Das hat was ganz Eigenes.
Oder wenn kleine Menschen lachen. Ne? Was haben die zu lachen?
Das hat einen ganz eigenen Zauber.
Ja.
Irgendwie. Das ist ein ganz besonderer Anblick irgendwie. Ja. Ja. Das ist so wie wenn Leute, die so einen riesigen Rucksack haben und dann in der U-Bahn stehen mit so einem riesigen Rucksack. Das ist immer so.
Und bitterlich weinen.
Und aber auch nur ein T-Shirt anhaben, aber einen riesigen Rucksack. Und richtig, richtig deprimierend, bitter in ihre Hände weinen, wo wirklich die Tränen an den Händen herunterfließen.
Nächste Woche ist auch wieder der 11.11.
Oh ja.
Wo natürlich auch wieder sehr viele kostümierte Menschen
Oh nee. Zu
sehen sind. Aber das wollte ich mich erinnern, weil du bist immer so ein Kandidat, der vergisst das, dass es das gibt.
Ja, nee, der 11.11., der ja letzte Woche war, ist natürlich immer immer sehr unangenehm. Aber ich bin da immer außer Lande. Ich ziehe mich da immer schön zurück in Exil. Ich gehe da schön auf den höchsten Berg, den ich finde, um da zu verharren, in stiller Meditation und muss dann danach immer meine Schlüssel wieder wechseln, weil irgendwelche Spaßköpfe da die Schlösser kaputt machen. Sei kein Spaßkopf.
Sei kein Spaßkopf und mach's wenigstens lustiger. Schreib da noch einen Gag da drüber oder eine Tür oder sowas. Ja, bist du jemand, der meditiert?
Nein. Mit meditieren meine ich einfach liegen. Ich glaube, meditieren ist ja ohnehin die Idee, einfach nichts tun zu rechtfertigen, weil jeder meditiert, aber man macht es halt nicht aktiv, sondern liegst halt einfach da und machst nichts und sitzt auf dem Sofa und guckst dich um und einfach machst nichts.
Ich glaube, du tust Meditieren unrecht.
Ah, weiß ich. Also ich trau meditierenden Leuten nicht sage das hier auch ganz offen, ich bin gegen euch. Und ich werde mir rausnehmen, auch Schritte einzuleiten.
Rechtliche Schritte einzuleiten, oder?
Wenn es sein muss.
Wenn es sein muss, rechtlich.
Sein muss.
Was sind die Schritte vor? Was sind die Schritte muss, davor?
Ich gehe schrittlich vor. Erster Schritt ist eine Abmahnung.
Du gehst triftig schrittlich vor.
Ja.
Erster Schritt ist eine Abmahnung.
Erster Schritt ist eine Abmahnung. Und ich hoffe, dass es nicht dazu kommen muss, aber das liegt auch bei euch. Also könnt ihr euch selber entscheiden, ob ihr so weit gehen wollt oder nicht. Ich bin bereit, sämtliche juristische Register zu ziehen, die nötig sind. Und von daher, wir sehen uns vor Gericht.
Was glaubst du, kann man da so für Register ziehen?
Ich glaube, dass unser Rechtssystem.
Du lebst
Rechtssystem,
bewusst. Du bist du sehr bei dir.
Unser Rechtssystem hat da einige, ein Arsenal an Waffen, die ich herabfahren lassen kann auf meine juristischen Gegner. Und ich bin gewillt, da auch ordentliche Summen in die Hand zu nehmen.
Ja, das klingt jetzt mehr nach Phrasen. Was stört dich denn primär?
Also ich würde euch auch zerschmettern mit der ganzen Wucht der
von
Paragraphen.
Justitia.
Ja, der ganze Wucht von Justitia. Als die ganzen Paragraphen lasse ich auf euch herabregnen, wie ein Pfeilhagel der Gerechtigkeit. Also,
die ganzen Paragraphen, die meinst du? Die,
ja, alle, die meisten.
Mhm.
Finde ich, also da bin ich durchaus bereit, auch euch anzugehen. Von daher, versteckt euch. Euch gut.
Ich finde es sehr lustig, glaube ich, schon Jerry Seinfeld, der immer gesagt hat, dass Juristen quasi die einzigen sind, also wir spielen alle ein Spiel und die Juristen sind die einzigen, die die Gebrauchsanweisung gelesen haben.
Ja, genau, ja.
Die gesehen haben, wie man die Spielanleitung gelesen haben. Die wissen, wie es läuft.
Ja, die wissen, wie es läuft und es gibt ja auch Leute, die spielen UNO jahrzehntelang falsch, bis mal irgendjemand sagt, nee, das geht nicht, man kann die Karte nicht nach der spielen und niemand weiß es. Und so ist es, glaube ich, in Jura auch so, man darf das nicht.
Das sind die Einzigen, die man
richtig... Darf da nicht parken?
Das sind die Einzigen, die Bücher gelesen haben.
Ja, die Gebrauchsanweisung gelesen haben, die Packungsbeilage gelesen haben.
Die wissen jetzt Bescheid. Die ja. Einzigen, die mal, eigentlich müssten wir das auch alle machen. Ich verstehe auch gar nicht, warum das ein Beruf ist. Wir sind alle faul und wollen nur das spielen.
Ich habe mir mal so Regelbücher gekauft. BGB, STGB habe ich mir gekauft und auch da mal gerne reingeschmökert. Kann man gerne mal machen. Ist schon echt manchmal ganz spannend zu lesen, wo man aber sich auch manchmal erwischt und sich denkt, oh, da war ich aber auch schon knapp dran, ehrlich gesagt. Also da habe ich hier und da schon mal gekratzt am juristisch Machbaren, an der Grauzone.
Mich stört daran, dass die Seiten so dünn sind.
Ja, die sind lächerlich dünn, ne?
Ganz dünne Seiten.
Kannst du teilweise durchgucken.
Man kann durchgucken.
Ja, nee, gefällt mir überhaupt nicht.
Sind Juristen die einzigen, die fleißig sind und einfach mal so durchballern?
Naja, die oder einfach haben nichts anderes zu tun oder einfach wollen das einfach mal wissen. Ich weiß es nicht. Also ich meine, die meisten haben wahrscheinlich Law and Order gesehen und dachten, oh geil, diese eine Anwältin, die am Ende immer den Fall zuschnürt, bei der alles zusammenläuft, wo man immer denkt, egal was die Detectives machen, am Ende läuft's bei ihr zusammen und sie haut dann den Hammer drauf und beendet das Ding, genau. Die will ich sein.
Die haben dann alle Ace Attorney auf dem DS gespielt.
Ja.
Und die dann noch Bock hatten, die wurden dann Juristen.
Das gesehen, dann Suits gesehen und dann natürlich schöne Prise Barbara Salisch obendrauf. Und dann einfach schön ins Jurastudium und dann einfach mal Paragraphen jonglieren.
Ist Barbara Salisch eine richtige Richterin? Richterin?
Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, echte Richterinnen dürfen das nicht. Ich habe jetzt Your Honor gesehen. Ja, ja. Bryan Cranston-Serie mit einem Richter, der korrupt wird. Und auch da viele juristische Details nicht verstanden, aber ist auch gar nicht nötig, weil dieses Geschworenensystem eh komplett bescheuert ist einfach, aber ist halt perfekt fürs Fernsehen. Also ich glaube, es gibt bestimmt viele amerikanische Juristen, die gesagt haben, Leute, dieses Geschworenensystem funktioniert nicht. Die Leute werden immer von den Mafiosi bedroht, die werden immer umgebracht, die werden entführt, die werden manipuliert. Dieses ganze Gerichtsprozedere ist total unsachlich, weil du einfach auf die niedersten Instinkte anspielen willst, aber der Typ, der es entscheidet, sagt, ja, aber ist schon geil für Filme und Serien, ja. Oder? Also es ist halt schon geil irgendwie. Es ist halt schon interessant.
Und ich mag das auch mal so mal bei einem geschworenen Gericht zu sein. Also dass man in der Jury sein muss und dann den Zivildienst quasi da erbringen muss. Warst du schon mal, muss man in Deutschland auch Schöffendienst? Da kannst du ja theoretisch auch zum Gericht berufen werden.
Nee, aber ich gebe zu, ich habe auch schon seit Monaten meine Post nicht mehr aufgemacht. Ich sammle die mittlerweile nur noch. Ich bin wirklich angekommen, wo ich die ungeöffnet sammle. Ich weiß, ist schlecht, soll man nicht tun, aber
ich verstehe schon gar nicht, wie man auf diese Idee kommt.
Ich bin tatsächlich noch nicht im Gefängnis und ich denke mir, mit jedem Tag, den ich in Freiheit wandle, denke ich mir, scheint schon nicht so schlecht zu sein, meine Strategie.
Okay.
Sich einfach nicht damit rumschlagen.
Einfach nicht rumschlagen.
Ja, weil dann kriegst du auch so einen Brief, bitte geben Sie hier irgendwas an, keine Ahnung, irgend so einen Wert. Wenn Sie das bis zum XX nicht tun, dann schätzen wir das. Wo ich sage, oh nein, Hilfe, dann macht ihr das, was ich jetzt machen muss. Oh nein, soll ich es lieber machen? Das Ding ist, oh Hilfe, ihr schätzt ja exakt das.
Die gleichen
Sachen und dann sage ich, ja, dann, oh nein, Hilfe. Oh, dann muss ich es schnell machen, sonst macht ihr das für mich.
Nein.
Oh, eben das nicht. Ist ja. Oh nein, das muss ich dringend machen. Oh, hoffentlich vergesse ich das nicht. Schicke ich natürlich nicht ab.
Ich finde es lustig, dass ich halt diese ganzen Sachen verstehe, weil ich die gleichen Briefe bekomme wie du, sie nur lese.
Nee.
Und nee, weißt, da dass du massive Probleme bekommst, wenn du es nicht machst.
Das ist aber auch pädagogisch unklug, wenn du sagst, mach das jetzt bis Mittwoch, ansonsten mach ich's. Oder einfach sagst, nee, so funktioniert es nicht. Du musst mir sagen, mach's bis Mittwoch oder du bist am Donnerstag im Gefängnis. Dann mach ich's.
Streng genommen sagen sie es aber auch nicht so. Sie sagen, wenn du es nicht bis Mittwoch machst, mach's ich ihn sehr schlecht für dich.
Ja, okay.
Und so, dass es dein Leben nachhaltig schlechter macht.
Ja, ist das mir ist, egal.
Weil ich habe nämlich da die Gebrauchsanweisung gelesen, mal.
Nee. Hauptsache, ich muss nichts machen. Das ist einfach eine schlechte Herangehensweise. Deswegen, wie du auch schon gesagt hast, wenn jemand sagt, es eilt nicht, passiert's nicht. Alles muss immer eilen, sonst funktioniert's einfach.
Das Leben ist Monopoly und du kommst bald in den Knast.
Ja.
Und diese Metapher ist sehr schlecht.
Wenn uns Monopoly 1 gelehrt hat, dann der Knast ist nicht so schlimm.
Nee, du kommst ja auch nicht lange in den Knast. Eine Runde.
Nee, weil manchmal kannst du auch von der Position her einen Vorteil haben, wenn du dann im Knast bist, wenn du dann irgendwie über die Felder springst sozusagen.
Das Leben ist Monopoly und du bist sehr schlecht.
Okay, und du würfelst schlecht und du hast einen schlechten Würfel. Finde ich auch nicht schlecht. Oder du versuchst dein Leben lang Kraftwerke zu kaufen. Das habe ich bis heute nicht verstanden. Warte mal,
kenne ich nicht.
Nee, gibt's Wasserwerke, glaube ich. Irgendwelche Werke gibt es auch, die man kaufen kann. Vier Stück.
Ich nicht.
Doch, irgendwie sowas in der Richtung. Aber bin ich mir auch nicht sicher. Wir hatten irgendwie bei uns als Kinder bei Monopoly-Set irgendwann alle Scheine verloren und haben angefangen mit willkürlichen Dingen zu zahlen. Und dann hatten wir irgendwie so Murmeln, die 100 waren. Und dann hatten wir noch irgendwie so kleine Stäbchen. Dann hatten wir Äste gefunden. Dann hatten wir noch so Lego-Steine. Und irgendwann hatten alle den Überblick verloren. Und das Monopoly-Spiel endete immer nach 10 Minuten mit dem Streit, was ist was wert. Und immer hat jeder gesagt, Leute, wir brauchen ein einheitliches System.
Aber macht aufgehört. Das Einzige, was Spaß macht an Monopoly, ist doch dieses Geld.
Ja.
Was man dabei hat.
Deswegen, das macht so viel Spaß, dass, glaube ich, die Leute sich das auch eingesteckt haben, weil die Kinder so dumm sind, dass sie denken, das hätte echt einen Wert, dieses Geld, und schieben sich das ein.
Oder habt ihr so eine kleine, so eine Wirtschaft bei euch, so eine in einem Wildschen Haus, du und deine Brüder habt vielleicht dann einfach das als Währung benutzt.
Die finde ich keine schlechte Idee eigentlich.
Und habt ihr so eine Wildsche Währung gehabt, Mini-Will.
Ich finde die Idee, ohnehin, Geld ist ein gutes System und Kinder müssen an Geld rangeführt werden. Auch als ich Zivildienst gemacht habe, gab es immer irgendwelche Formen von Belohnungspunkten, mit denen die Kinder dann was kaufen konnten. Also finde ich gut, dass man sich sein eigenes Spielgeld verdient, so Krokodildollar, Krokodollar oder irgendwas Niedliches oder so.
Genau.
Und dann machst du einfach, ja, wenn du ein Zimmer aufräumst, kriegst du 15 Krokodollar. Und wenn du irgendwie WoW spielen willst, dann kostet es 100 Krokodollar pro Stunde. Irgendwie sowas in der Richtung.
Ich finde es lustig, weil wir eine Meldung bekommen haben bei Twitter. Da schreibt nämlich der liebe Gaggo, schreibt, ja, ich bin ein paar Folgen zurück. Und eventuell wurde es in der späteren Folge schon aufgegriffen. Aber findet das immer noch die beste und immer noch gültige Währung. Und jetzt, durch Zufall, haben wir jetzt gerade wieder über Währung gesprochen.
Ja.
Und was sich durchzieht. Und zwar meint er Rai. Er hat so einen Wikipedia-Artikel geschickt zu Rai.
Dieses Waschmittel?
Auch Steingeld genannt. Ist auf dem Atoll Uliti in Yap, einem Bundesstaat der Föderierten Staaten von Mikronesien. Das klingt alles wie ein Monopoly-Spiel. Verwendet das Tauschmittel bzw. vormünzliches Zahlungsmittel und gilt immer noch als Zahlungsmittel, obwohl die Herstellung 1931 eingestellt wurde. Es besteht aus Steinscheiben, die überall auf den Inseln am Wegrand oder um die Häuser stehen. Wenn der Eigentümer wechselt, lässt der Erwerber den Stein gewöhnlich aufgrund des Gewichts und der damit entstehenden Schwierigkeiten des Transports dort, wo er ist. Wem welcher Stein gehört, wird einfach im Gedächtnis festgehalten. So.
What?
Wo ist das was anderes als einfach Geld, was wir haben auf Banken? Nur, dass das Gedächtnis die Bank ist, also ein unbeteiligter Dritter im Idealfall. Und weil es geht ja nur darum, dass man grob den Überblick behält. So funktionieren Bitcoins ja auch. Jemand muss verifizieren, dass dir das und das gehört.
Moment mal, da liegen Steine auf der Insel rum.
Genau.
Und die zahlen mit den Steinen, ohne dass sie die Steine bei sich haben.
Richtig.
Sondern du gehst einkaufen und sagst, ich hätte gerne ein Laib Brot. Dafür gehört dir der Stein hinten bei Udo, ja. Hinten links da im Vorgarten.
Guckst du kurz, ja, okay.
Der Stein gehört jetzt dir.
Ja, machen wir einen Achtelstein, dann hast du das Brot.
Oh Gott, dann hast du anteilig Steine. Das ist ein funktionierendes System.
Das ist ein funktionierendes System, aber in Mikronesien. Und wie der Name schon sagt, ist das, glaube ich, kein großes, unübersichtliches System.
Werbung.
Stefan, du erinnerst dich doch, ich habe Anfang des Jahres erzählt, wie unzufrieden ich mit meinem kleinen Finger bin. Der ist so schwach, der kann sich kaum bewegen und deswegen bin ich natürlich direkt am 1. Januar ins Fitnessstudio marschiert.
Ja, na klar.
Dachte, bisschen pumpen, bisschen den Finger entwickeln, so ein bisschen an die Gewichte, an die Maschinen, kein Problem. Das habe ich dann, sag ich mal, 1,5 Mal gemacht und
natürlich.
Jetzt habe ich letztens gesehen, das Abo läuft noch und wird mir jeden Monat abgebucht und kann man das irgendwie wieder zurückkriegen oder so? Oder wie läuft das?
Ich habe den perfekten Vorschlag für dich, denn ich bin selber riesengroßer Fan und es hat wirklich, und ich übertreibe nicht, mein Leben verändert. Finanzguru.
Finanzguru?
Ich darf dir Finanzguru vorstellen. Denn damit hast du all deine Finanzen im Blick. Alle deine Konten kannst du in diese App hochladen. Du verbindest dich da zum Beispiel mit all deinen Bankkonten und PayPal. Es ist absolut perfekt, denn wir alle kennen das. Wir haben zig Abos inzwischen überall. Spotify, YouTube, was auch immer. Und bei mir war es dann auch ganz häufig so, dass ich manche Kosten schlicht nicht mehr im Blick hatte oder überhaupt wusste, dass ich da irgendwo Abos habe. Mit Finanzguru passiert dir das nicht.
Ja gut, aber mein Problem ist jetzt, ich habe so viel Geld für Fitnessstudios ausgegeben, ich werde mir Finanzguru nicht leisten können.
Aber das ist auch gar kein Problem, denn Finanzguru ist komplett und dauerhaft kostenlos. Diese ganzen Features, von denen ich gerade erzählt habe, die sind einfach in der App schon drin. Aber es gibt auch noch Finanzguru Plus. Und das ist ganz fantastisch, habe ich auch selber, denn da könnt ihr euer Geldmanagement auf ein ganz neues Level heben. Da stehen dir ganz großartige Features zur Verfügung, zum Beispiel detaillierte Budgetanalysen, personalisierte Finanztipps, du hast die Kontrolle über dein ganzes verfügbares Einkommen bis zum nächsten Gehaltseingang, denn das Ganze checkt, wann du Gehalt bekommst und ob du über deine Verhältnisse hinauslebst. Du kriegst intelligente Budgetvorschläge, die dir ganz genau sagen, wofür du gerade einfach zu viel Geld ausgibst oder was du vielleicht noch brauchen könntest, denn Versicherungen etc. sind da auch mit drin. Das Ganze würde normalerweise 2,99 Euro pro Monat kosten, aber mit dem Code UFO2024 erhaltet ihr 3 Monate lang kostenlos Finanzguru Plus. Normalerweise sind es 7 Tage, wo man das kostenlos testen kann. Mit dem Code UFO2024 3 Monate lang.
Dafür ladet ihr euch einfach die App runter, verknüpft eure Konten und geht dann im Reiter Mehr auf Gutscheincode einlösen. Und dort könnt ihr dann den Code UFO2024 einlösen. Das Ganze gilt nur für Neukunden.
Also, benutzt Finanzguru und Finanzguru Plus für eine detaillierte Übersicht über all eure Verträge und Konten und habt eure Finanzen komplett im Blick. Ich kann es nur empfehlen, benutzt es selber und finde es absolut fantastisch. Also viel Spaß mit dem Podcast UFO und einem glücklichen Finanzwelt dank Finanzguru.
Werbung.
Das finde ich nicht schlecht. Ich hoffe, in Mikronesien kommt nie eine Regierung an die Macht, die sagt, wir wollen nicht länger Mikronesien sein, wir werden Makronesien.
Aber ganz,
wir nehmen Polen ein, einfach fuck it.
Das klingt einfach wie ein Gag. Das ist auf dem Atoll, auch bereits eine Podcast-UFO-Folge.
Ja.
Uliti, was ausgedacht klingt wie von uns, in Jap, weiß ich nicht, warum es noch ein Wort gibt, einem Bundesstaat der Föderierten Staaten von Mikronesien. Ja, und das sind so große Steindinger.
Boah, die sind ja riesig.
Ja, riesig. Ja, deswegen, die kannst du nicht transportieren.
Die stehen aufrecht. Ich dachte jetzt einfach so Steinscheiben wie Münzen, aber nein, das sind, als das wäre so wie Münzgeld von Riesen.
Es sind riesige Steine. So, weil du, und ist doch völlig gut. Du brauchst einfach ja nur, Geld ist ja nur eine begrenzte Anzahl Dinge.
Und da ist ein Loch drin. In dem riesigen Stein ist ein Loch drin.
Ja, ja.
Ja, aber so, wenn ich versuchen würde, es zu fälschen, ich hätte Probleme mit dem Loch. So eine riesige Steinscheibe kriege ich hin, aber das Loch kriege ich nicht hin.
Nee.
Wie bohrt man ein Loch
in? Aber wie genial, Stein? Weil es ja total, es liegt auf der Hand, dass es funktioniert. Es ist ja ein, es gibt begrenzte Anzahl an Scheiben.
Ja.
So, und jetzt geht es darum, du musst einfach nur behalten, im Kopf behalten, wie viele du hast.
Gut, der naheliegende Streit ist natürlich, jemand behauptet, der Stein gehört ihm und der andere auch, der gehört ihm. Und dann musst du irgendwie rückverfolgen zu Ute und Udo, wer hat wem den Stein jetzt, wann gegeben.
Ja, aber
und
dann hast du bring mal nicht deinen Wilschen Bruderzwist nach Uliti in Jap. Weil in Jap haben die das nämlich raus. Jap und nicht Nope. Da haben die es nämlich raus. Weil die haben nämlich diesen Streit nicht. Da haben die einfach so ein Inselgedächtnis und alle sagen, ja, ich weiß, ich kann das bestätigen, der Udo hat da das Blatt Brot gekauft und hat dafür die Steinscheibe bekommen.
Hast du eine Legende, was Antworten heißen im Schriftverkehr? Also, wenn jemand Jap schreibt oder Job oder Jip oder Jep, sind es für dich unterschiedliche Aussagen? Oder wenn jemand sagt, ja, Job, Jau, Joa, Joa, J-O-A-H. Sind das unterschiedliche Antworten für dich? Kannst du daran schon was ablesen, wenn jemand antwortet?
Also ich tue mich wirklich schwer mit den Japs und Jips und Japs und Jobs und Jups.
Okay.
Weil erstmal gibt es Jip nicht so richtig.
Mhm.
Also A, E, I, O, U, eigentlich kriegen es alle hin. Jap, Jep, Job.
Jup.
Jup.
Jup ist, glaube ich, das gängig.
Ja, Jap ist auch ziemlich beliebt. Die mag ich schon auch alle und ich benutze sie auch häufig, aber es kommt ein paar Mal vor, dass wenn ich mir die Nachricht nochmal durchlese, ich dann, wenn ich was ändere, dann eher den Vokal im Jap.
Aha.
Weil wenn ich sage, oh, das kommt mir so flapsig rüber. Das ist eher eine Business-Mail, da würde ich eher aufs Jap gehen.
Ich würde auch sagen, Jap ist das Seriöseste.
Jap ist mit Abstand das Seriöseste.
Dann würde ich sagen, Jap. Dann Job und Jupp ist wirklich nur mit engen Vertrauten.
Ne, Jupp ist halt so flapsig, ne? Oder kannst du auch in seriösen Business-Mails machen, wenn du dir deiner sehr sicher bist.
Ja, ja, ja.
Also wenn du diese ganze Situation so, haben sie es wirklich unter Kontrolle, Herr Tietze?
Jupp. Jupp. Ja, stimmt. Was mit Jau?
Jau mag ich auch, finde ich super.
Jau. Das hat schon so ein bisschen Wow mit drin. Das hat schon so ein bisschen Jau. Wirklich so ein, ja, machen wir.
Oh, ich find's auch ironisch, Jau.
Jau.
Jau, ja, genau.
Da kannst du nicht alles
ironisch sagen. Jau, genau. Nee, ja, nee.
Jau,
nee.
Genau?
Jau bringt eine Ironie mit. definitiv. Joa bin ich gar kein Fan von. Ich kenne es nicht mit H am Ende, ich kenne es mit J-O-A. Und Max mochte das noch nie.
Nee, das ist für mich ein ablehnendes Ja, das ist ein Joa.
Ja, aber dann geh all in und sag nein. Weil wenn du Joa sagst, dann meinst du nicht Joa.
Lass uns das Ganze mal umdrehen. Was ist mit Nob und Nub
Nupsi.
Und Nep und Nip? Also kannst du nicht auch Jap, Jop, Jep mit N vorne
gibt's
variieren, zu sagen Nob, Nep. Kommst du mit? Nep.
Komischerweise kann man Dinge bejahen, auf unterschiedliche Art und Weise, aber Nein ist immer Nein.
Ja, na, nein und nee. Also, na, nee. Vergiss, also lass mal nicht nee unter den Teppich
fallen. Ja, aber nee ist ja genauso definitives Nein wie, na, wie Nein.
Nee, das ist schon was anderes. Das ist schon.
Nee, guck mal, wie ablehnend dein Nee gerade war. Ablehnender geht's ja nicht mehr. Nee.
Ja, eben.
Das ist super Nein.
Ja, nein, aber Nein ist einfach ganz klares Nein.
Nee ist auch Nein. Nein. Nee. Nee ist keine nee. Diskussion.
Nö.
Nee, komm.
Nö. Aber nö ist, oh, nö. Nee. So, das ist schon was anderes als Nein.
Finde ich nämlich
weil
nicht.
Weil Nein kannst du ja nicht strecken. Nein ist nicht so umgeschaut. Du kannst nicht sagen, nein. Ja.
Wenn man so eine Skala
nein.
hätte.
Nein. Nee. Er ist schon was anderes.
Wenn man so eine Skala hätte zwischen 1, ich lasse mich noch überreden, und 10 definitives Nein,
ja.
finde ich, sind Nee und Nö eher 7, 8, 9 da hinten.
Nee. Nee ist noch, nee ist noch ein, nee, ja, okay.
Nee.
So, aber du sagst nicht nein.
Was mit
ja,
nee?
Gut. Nee.
Ja, nee. Nee ist ja fast schlimmer als nein.
Ja, nee ist ganz weit, keine Chance. Nee. Willst du mitkommen? Nee.
Aber ich will doch nur, dass du da mit mir mitgehst, mm-mm. weil die Neins, die Nees und Nupsis, Nope, sind alle eher sehr, sehr verneinend, also 7, 8, 9, 10 da hinten, wohingegen die Jups schon eher Joa, sehr, sehr nah am Richtung Nein geht. Also,
ja, ich glaube, da brauchen wir jetzt eine mehrdimensionale Ausrichtung, dass du sagst, Zustimmung, also du hast eine Achse ist Umstimmungswahrscheinlichkeit
genau.
und eine Achse ist Zustimmung, Ablehnung.
Nee, das ist das Gleiche.
Nee, würde ich nicht sagen. Ja. Wenn du sagst, ja und nein ist auf derselben Achse irgendwo, dann musst du schon sagen, ein Nee ist näher am Ja als ein Nein.
Wo ist ein I? I, Y, O.
I, I. I ist ziemlich weit
und
oben.
Nee.
Also da musst du schon gucken, aber das ist schon schwierig. Da könnt ihr gerne mal die Skala aufmachen. Ihr könnt gerne mal vorbeigucken in unserem Reddit. Reddit, das Podcast-UFO, wo wir versuchen, die ganzen Community-Einsendungen zu bündeln, wo ihr euch auch alles durchlesen könnt, was sonst so gekommen ist und in die Elfin-Community einsteigt.
Lustigerweise habe ich diese Grafik gefunden.
What?
Die quasi ähnlich ist. Die habe ich schon sehr lange auf meinem Desktop, weil ich nie wusste, wofür ich sie gebrauchen kann. Fand ich aber toll. Und zwar ist es eine Grafik, die zeigt, how probable is, und dann gibt es verschiedene Wörter.
Ja.
Definitely, has a good chance, likely,
okay, probably, also ganz kurz, apparently. Definitely ist das Allerwahrscheinlichste.
Genau.
Wenn etwas definitely passiert, dann passiert es
also die Frage,
zu nahezu 100%.
Wie wahrscheinlich, das können wir so übersetzen, ne? Wie wahrscheinlich ist definitiv?
Ja.
Definitiv ist auf jeden Fall ja. nahezu 100%. Das ist sehr wahrscheinlich. Ne, Wörter kann man durchaus auch mathematisch benutzen. Das heißt, ich finde auch, Autorendasein ist hat auch viel mit Mathematik und Logik zu tun.
Absolut.
So. When pigs fly, das kenne ich nicht. Also wenn Schweine fliegen, ist sehr unwahrscheinlich. When hell freezes over,
ja.
wenn die Hölle zufriert, ist auch nicht so wahrscheinlich.
Also das ist das Gegenteil, das ist absolut unwahrscheinlich. When pigs fly.
Sogar noch, when hell freezes over, ist sogar noch unwahrscheinlicher als never.
Aber wahrscheinlicher als when pigs fly. Also die Wahrscheinlichkeit, dass Schweine fliegen, ist geringer, als dass die Hölle zufriert. Das finde ich schon mal nicht schlecht. Aber sowas gibt es im Deutschen wenig, ne? Dieses, nee, auf gar keinen Fall, wenn, nee, wenn mein Schwein pfeift, ist was anderes natürlich. Das ist Erstaunen, aber ja, so.
Eher kippt in China ein Sack Reis um. Nee. Das,
nee nein, nein, nein.
Nee, bin ich der Kaiser von China, kennt man doch. Ja, dann bin ich der Kaiser von China. Wenn es morgen regnet, dann bin ich der Kaiser.
Also, ja, okay.
Ich bin nicht der Kaiser
von China. Habe ich jetzt so noch nicht genau gehört.
Doch.
Aber vor allem, ich glaube, auf der anderen Seite ist sowas so sicher wie das Amen in der Kirche.
Ja, sicher wie das Amen in der Kirche.
Das ist das deutsche Äquivalent von definitely.
Ja.
So, das ist auf jeden Fall.
Das sicher wie das Amen in der Kirche. Das ist 100%. Aber mir gefällt auch, weil du hast ja nicht nur quasi es ist ja keine 0 oder 1 Anzeige, ne? Also du hast ja nicht irgendwo einen Strich,
ja.
sondern du hast ja so eine Welle. Das heißt, und probably zum Beispiel macht einen kleinen Knick in der 50% Gegend, um dann wieder leicht runterzugehen und dann wieder bei 75% hochzugehen. Mhm. Also probably sagt man auch, wenn man sich so zu 50% sicher ist.
Ja.
Man sagt es häufiger, wenn man sich sehr sicher ist bei 75%.
Mal schauen. Ja. Aber mal schauen ist für mich eher ablehnend. Ich würde sagen, beim Mal schauen hat bei mir eher Tendenz zu Nein.
Wo würdest du sagen, was ist
schauen höher? Wir mal.
Wahrscheinlich oder eventuell? Wahrscheinlich ist schon sehr, ist bei 75%.
Ja, wahrscheinlich ist wahrscheinlicher als eventuell. Aber mal schauen wir mal.
Aber wahrscheinlich, finde ich, hätte auch so einen kleinen Ausschlag nochmal bei der 50% gegen. Weil wahrscheinlich sagst du auch, ja, wahrscheinlich.
Ja, ich komme wahrscheinlich.
Ich komme wahrscheinlich.
Ja, das ist schon eher als ich komme eventuell. Das ist schon
eventuell würde ich fast sagen 50%. So eine 50% ja, gegen.
Schwierig. Aber interessant, also wählt eure Antworten weise. Ich glaube auch, also da sind wir eh schon dran, der moderne Knigge, wo einfach genau solche Listen abgedruckt werden müssen, wo man einfach genau weiß, wer wie antwortet. Gib mir auch eine Skala der verschiedenfarbigen Herz-Emojis. So. Rot ist das am liebevollsten. Wo ist grün, wo ist gelb, wo ist schwarz, wo ist blau? So. Da, glaube ich, brauchen wir den
modernen Knigge. Ich schicke immer Rot und kriege immer grün zurück.
Was heißt das? Wobei grün heißt ja go. Grün heißt ja leg los. Also ich gebe dir grünes Licht.
Grünes Herz
ist grünes Licht. Ich gebe dir grünes Licht.
Dann ist mein Herz aber eher so Schaltstopp. Und weiter geht's nicht.
Ja, das ist natürlich jetzt gefährlich, wenn man jetzt die Ampel auch noch mit reinzieht in romantische Angelegenheiten. Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe das Gefühl, alles außer Rot ist eher freundschaftlich gemeint.
Herrgott, bin ich froh, dass es nicht noch Farben gibt beim Schreiben.
Ja.
Also bei Emojis ist das schon ein Problem. Jetzt beim Herzen.
Oh, könnte das kommen als nächster Schritt, nachdem die Emojis jetzt wieder so ein bisschen Glanz verlieren?
Naja, nee.
Zu sagen, man hat verschiedene Schriftfarben?
Naja, gibt's ja schon ein bisschen. Es gibt fettgedruckt, es gibt kursiv und es gibt in Caps.
Bei Texten gibt's kein fettgedruckt.
In Texten gibt es zumindest Caps. Ich benutze Caps.
Ja, Caps, ja.
Und es gibt die Form noch über Caps, Leerzeichen zwischen Caps.
Oh, wow. Was ist mit Punkten zwischen Caps?
Abkürzungen.
Das sind nur für Abkürzungen. Das ist
wie MASH.
Aber da beschwust du auch drauf. Ne? Also selbst wenn du ADAC schreibst, machst du Punkte dazwischen. Obwohl es nicht mal offiziell ist, aber du sagst, nein, Abkürzungen, Akronyme werden bei mir mit Punkten
ACDC, ADAC, alles mit Punkten.
Ja, muss einfach ein Punkt dabei sein. Ja, finde ich gut. Aber da braucht man, glaube ich, eine Übersicht, dass da einfach nachgeschlagen werden kann. Weil auch für Leute, die Deutsch lernen, ist das ja wahnsinnig schwierig zu verstehen, was das dann alles genau bedeutet. Dass man versteht, wenn jemand sagt, mal schauen, dass es das eher Nein heißt.
Als ich bin ein riesiger Graphen-Fan.
Ja.
Die sind schön anschaulich. So Statistiken in Graphen visualisieren finde ich immer ganz toll. Und gerade ein bisschen mehr wieder so die Mathematik zurück zur Sprache bringen, ist ja eh schon unser Ansinnen. Also das lass es mal machen.
Ja.
Lass das mal machen.
Ja.
Wo würde man das einordnen?
Ja, können wir mal schauen.
Gucken wir mal.
Ja. Du, habe ich jetzt nichts dagegen. Meld dich, ne? Also, mal gucken, ob ich Zeit habe.
Nein. Dann ist Polen offen.
Nein.
Ja, dann ist Polen offen. Sagt man gar nicht mehr.
Der Damm, ist der Dammbruch.
Oh Gott. Sollte man auch nicht mehr sagen, dann ist Polen offen. Das ist auch komisch, der polnische Abgang und so. Warum ist da, kommt das alles aus
der Oh, das weiß ich nicht genau, was Zeit? Da der Hintergrund ist. Aber ich bin großer Fan des polnischen Abgangs. Deswegen glaube ich, der wichtigste Teil der polnischen Kultur in meinem Leben ist der polnische Abgang.
In der Schweiz sagt man einen französischen machen.
Ja, und tatsächlich in Frankreich heißt der Leberkäse Fromage d'Italie. Also in Frankreich heißt der Leberkäse italienischer Käse. Obwohl der gar nicht aus Italien kommt. Also ganz
interessant. Aber man einigt sich auch auf Käse.
Man einigt sich auch auf Käse, das auf jeden Fall.
Also man einigt sich, beide einigen sich auf das Falsche.
Im Grunde schon, ja. Wo man auch sagen könnte, Kuchen. Ist es auch ein Fleischkuchen?
Ist denn in Leberkäse Leber drin? Nein, auch nicht, ne?
Boah, keiner. Ich glaube, da ist alles drin. Das willst du nicht wissen.
Weder Käse noch Leber.
Da ist einfach alles reingemischt. Das ist ja wirklich wie so eine schaumfluffige Schaumteigmischung, wenn du das mal roh siehst. Das ist echt abgefahren, was das ist. Da gibt es eine ganz, ganz tolle Doku vom Bayerischen Rundfunk. Ich schaue ja gerne manchmal so diese Heimatsdokus vom Bayerischen Rundfunk, wo dann Leute so, halt wird Leberkäse gemacht. So, und dann gehst du so in der Metzgerei und dann, ja, wie machst du das? Ja, zeig mal so. Und dann schmeißen die da alles Mögliche rein und so, und das ist schon
cool. Ich meine, mit diesem cholerischen Fabrikbesitzer. aber vermisst du manchmal auch deine Heimat Bayern?
Ach, ich freue mich immer, wenn ich da hingehe, auf jeden Fall jetzt auch zu Weihnachten natürlich wieder schön zu Hause und dann Skifahren und schön ein bisschen powdern, du hast so richtig schön im Neischnee. So, da gehst du dann rein, das ist dann schon schön, aber ist es nicht so, dass ich Sehnsucht hätte irgendwie, sondern wenn ich dann da bin, dann genieße ich es auch und dann freue ich mich auch. Ganz kurze Frage. Ich pendel ja zwischen Köln und Hamburg.
Mhm.
Und jetzt nähert sich natürlich wieder die schönste Zeit des Jahres, Weihnachtszeit. Ich habe ein paar Fragen zum Thema Adventskalender.
Okay.
Ist es erlaubt, wenn man zwei Wohnsitze hat, ist es erlaubt, zwei Adventskalender zu haben? Weil die Alternative wäre ja, ich bin ein paar Tage in Hamburg, kehre zurück nach Köln und mache mehr gleichzeitig 4-5 Türchen auf. In meiner Rechnung ist das die größere Sünde, an einem Tag mehrere Türchen aufzumachen, als zwei Adventskalender zu haben.
Ich habe seit Jahren mehrere Adventskalender. Man kann das ja auch gar nicht verhindern. Da brauchst du mich ja gar nicht so groß angucken mit so großen Augen. Man kriegt von ein paar Leuten Adventskalender geschenkt. Oder vielleicht manchmal, ich kriege lustigerweise immer von so einer Firma, wo man so Musik gekauft hat, früher fürs Neo-Magazin zum Beispiel. Da bin ich bei so einer Kartei angemeldet für so Musiklizenzen, die man kaufen kann. Von denen kriege ich immer einen Adventskalender.
Aber ich finde das dreist.
Meine Mutter schickt mir einen Adventskalender.
Ich finde das dreist, jemanden einen Adventskalender zu schicken, weil ich finde, jeder Mensch sollte einen Adventskalender haben. Und das finde ich dreist, wenn du jemanden einen Adventskalender schickst, zu sagen, hier, ich bin der Einzige, der entscheidet, welchen Adventskalender du hast. Weil ich finde das skandalös, was du hier gerade so lapidar nebenbei sagst, dass bei dir selbstverständlich mehrere Adventskalender zu Hause rumstehen. Ich finde das ein Skandal. Ich bin echauffiert.
Du kommst gerade von dem Punkt, dass du gesagt hast, du willst jetzt
weiter. Ja, aber deswegen habe ich da so Gewissenskonflikte, dass ich sage, eigentlich geht das ja nicht.
Ich finde, das geht. Ich finde sogar auch mehrere Türchen am Tag aufzumachen völlig legitim. Also
in welchen Sündenpfuhl bin ich denn hier eigentlich reingeraten gerade? Knietief bin ich hier in der moralischen Verkommenheit.
Das ist wie ein heidnisches Haus. Bei mir gelten diese Regeln
eigentlich. Gottlose Leute wieseln da wirklich im Sündenpfuhl rum. Das ist ja hier Sodom und Gomorra.
Ja, in meinem Eis.de-Adventskalender. Mein Sex-Adventskalender, da kenne ich nichts.
Auf einem, es gibt nichts Entzaubernderes, als aus dem den Adventskalender mal aufzubrechen. Also da die Innereien mal
anzuschauen. Wo man sieht, dass es auch direkt da reingegossen wird.
Ja,
ne?
Genau.
Weil man stellt sich immer vor, dass so liebevoll hinter die Türchen gelegt und dann so eine Elfe macht dann so die Türchen, das Türchen
genau,
noch zu.
Genau, zerschnürt das dann so und verschließt das Türchen. Aber das ist wirklich die größte Entzauberung, ist es da mal reinzugucken. Ich habe ja lange Zeit den After Eight Adventskalender, Big Ben Kalender gehabt, bis ich den eines Jahr mal einfach in enormer Geniestreich-Manier auf die Heizung gestellt habe und dann irgendwie die Heizung an war und dann halt einfach die ganze Minzschokolade durch den gesamten Turm durchgeflossen ist, durch die Rinnen durch und sich unten gesammelt hat und dann so rausgetropft ist. Und das war so ekelhaft, dass ich seitdem, glaube ich, kein After Eight mehr essen konnte, weil das alles hat sich so vermischt und das ist ja auch teilweise so weiße Schokolade und dann matscht sich das alles und es tropft dann so auf den Boden und irgendwann machst du dann ein Türchen auf und da ist nichts drin und denkst, was ist denn jetzt los? Und dann merkst du, dass die alle abgehauen sind und alle sich unten geschmolzen versammelt haben und seitdem kann ich das nicht mehr
sehen. Du warst kurz davor, After Eight anzurufen und zu sagen, oh, was ist
da los? Ja, ich war wirklich kurz davor an der, ja, mir ist eine Hotline eingerichtet für echauffierte Leute, die eine Nullnummer haben im Adventskalender natürlich hin, was ja ein Skandal ist. Aber da war ich selber schuld und seitdem habe ich immer ein Vertrauen von. Aber du sagst, es freut mich ja, dass du sagst, zwei Adventskalender gehen in Ordnung.
Es ist auch, wir müssen uns, glaube ich, alle mal so ein bisschen entspannen, was diese ganze Adventskalender-Diskussion angeht.
Ich glaube, wir müssen uns mehr spannen. Wir haben uns zu lange entspannt, wir haben zu lange gechillt, Max, relax. Ich glaube, wir müssen jetzt mal wieder eine gesunde Anspannung in uns bringen und sagen, nein, es gibt Prinzipien, hinter denen stehen wir.
Ich finde, es ist total okay. Finde ich auch. Ich finde aber gut, beim Adventskalender zu sagen, nee, das ist meine Freizeit, da gönne ich mir mal jetzt so ein bisschen was. Und man geht ja auch Richtung Weihnachten los. Also ich finde da ja auch gut, Weihnachten ist dann so eine Schlemmzeit, so eine Genießerzeit. Draußen hat ja das Wetter nichts mehr zu bieten. So, das ist völlig okay, da mal ein bisschen über die Stränge zu schlagen und so mal ein paar Türchen mehr aufzumachen. Kein Problem. Vor allem, da lernst du ja auch schnell, du hast nichts davon. Wenn du im Vorhinein genascht hast, hast du halt ein paar Tage nichts. Der Adventskalender, der zeigt dir ja, wie du lebst. Der hält dir einen Spiegel vor. Und so ein zweiter Adventskalender finde ich okay.
Aber es gibt tatsächlich auch Adventskalender von Spiegelherstellern, wo jedes Türchen, das du aufmachst, einfach ein Spiegel. Und du selber bist das Geschenk. Das ist eigentlich eine schöne Geste. Und du hast halt 24 Minispiegel, die einfach messerscharf sind, die du dann im Haus verteilen kannst. So als Minispiegel, die du überall hinhängen kannst.
Ja, meine Mutter und irgendwie so Freundinnen und Verwandte machen jetzt kennt man ja, manche Freundeskreise machen das, die stellen sich so Weihnachts-Adventskalender zusammen. Und ich habe es nicht ganz verstanden. Und sie auch nicht. Weil das Problem ist, es machen 24 Leute mit. Und es macht es halt, die Regeln zu erklären, sehr kompliziert. Weil es ausgerechnet 24 Tage hier sind. Und alle waren verwirrt. Die einen haben 24 Mal ihr Geschenk gekauft, Also irgendwie haben sie geeinigt, 3 Euro darf maximal kosten. Und jeder hat ein Tor zugewiesen bekommen. Und jetzt mussten die aber 24, dann schwirrte diese Zahl 24 rum. Und alle waren verwirrt. Und eigentlich haben alle primär angefangen, 24 verschiedene 3-Euro-Geschenke zu kaufen,
ja.
Was nicht nur sehr teuer wurde,
ja.
Sondern auch
ziemlich genau 72
großer
Euro.
Aufwand, weil für 24
ja, es ist unfassbar Aufwand.
Großer Aufwand, 24 Sachen zu finden.
Ja.
So, und jetzt kam dann raus, nee, ihr müsst 24 mal das Gleiche kaufen für 3 Euro.
Und dann sind in jedem Türchen 24 Geschenke, oder was?
Genau, also das war dann der erste Knoten im Gehirn.
24 hoch 24.
So, und jetzt wurde es genauso teuer wie dieses teure Rechenexempel ganz am Anfang. Aber jeder hat nur 24 mal seinen 3-Euro-Gegenstand gekauft. So, und jetzt werden daraus von den 24 Leuten, die mit teilnehmen, werden jetzt 24 Adventskalender die gleichen, also baugleiche Adventskalender. Quasi jeder Teilnehmer hat eine Tür zugewiesen bekommen.
Ja, okay.
Genau. Und jetzt kommt das gleiche Geschenk 24 Mal ins Tor 7 zum Beispiel. Und am Ende entstehen jetzt für die 24 teilnehmenden Menschen 24 Adventskalender mit 24 verschiedenen Leuten, Dingen drin.
Ey, aber wirklich dieser Aufwand, 24 verschiedene Sachen zu finden, ist enorm. Ich habe ja nur mal nebenbei mitbekommen, dass irgendeine, ich glaube, bei uns in der Maske war das, die so nebenbei erzählt hat, so, ja, mein Freund hat mir jetzt einen Adventskalender geschickt, total süß, aufmerksam, wo man natürlich anfängt zu denken, so, fuck, ich wäre im Leben nie auf die Idee gekommen, irgendwie sowas in der Richtung zu machen. Und dann habe ich mir auch überlegt, okay, fuck, jetzt, wie viele Türchen kriegst du hin? So, man hat ja irgendwelche Insider-Gemeinsamkeiten, so, und dann fallen einem halt so 7 Sachen ein. Und dann denkst du, soll ich die jetzt einfach mal 3 und dann Rest 3 im Sinn, 4 minus Quadrat, Hypotenuse oder lass
ich. Vor allem wie lustig, wenn so die ersten 7 Dinge, die ersten 7 Türchen
ja.
sind einfach mega überlegt,
genau.
süße Insider zwischen genau. irgendwie dem Pärchen und so. Und dann ab Tor 8 einfach so ein Stückchen Schokolade.
Was? Und dann aber alle bis 24 einfach so ein Schokobon. Jeden Tag.
Ja, so ein Schokobon. Und im letzten steht so, ja, vielleicht sollten wir es lassen. So ein kleiner Zettelchen.
Das ist die süßeste Art, Schluss zu machen. Ja. Ist einfach, wo sie selber auch keinen Bock mehr hat, weil sie denkt, es hat so gut angefangen,
nee,
ist
nur Schokobons. Sie wird an die Trennung herangeführt.
Ja, genau.
Finde ich eigentlich ganz gut.
Ja. Die Süßigkeiten werden immer schlechter jeden Tag und am Ende nur noch so ein Gummibärchen.
Du weißt auch, sie mag kein After Eight. Tor 23, After Eight.
Oh ja, finde ich
und
gut.
Dann Tor 24, ja, vielleicht sollten wir es lassen.
Ja. Nee, finde ich wirklich eine gute
Idee. So
ein
Bild mit dir und einer anderen.
Also, falls ihr in der Beziehung gefangen seid und wollt raus, nutzt einfach mal die Adventszeit aus, um vielleicht jetzt da einen Schlussstrich drunter zu ziehen. Und fangt neu an. Fangt neues neue Jahr neu an.
Ich finde das eine sehr süße eigentlich Idee. Wenn ihr da
Nein,
euren
auf gar keinen Fall
was machen
auf
sollt,
jetzt hier Druck aufzubauen.
Das ist der neue Standard.
Nein.
Das ist der neue Standard für eine gute Beziehung.
Das ist das Gemeinste, was man machen kann, ist dann Leute ein schlechtes Gewissen zu machen, die einfallslos sind und die einfach keinen Bock haben auf sowas und dann zu suggerieren, das sei normal. Auf gar keinen Fall.
Das ist neu normal.
Nein, das ist
jeder, der das nicht macht und nicht auf mindestens 30 Ideen, die noch mit Mühe und Not runtergekürzt werden müssen, es sind ja nur 24 Türchen da, wenn ich mindestens das hinkriegt, der ist ein schlechter Beziehungsgegenstand.
Das ist gemeint. Du machst den Leuten ein schlechtes Gewissen.
Auf, ne?
Du machst den Leuten schlechtes Gewissen. Nee, wir haben auch eine gewisse Verantwortung. Stefan Tietze, ich muss ganz ehrlich sagen, du hast mir in dieser Folge nicht gefallen. Die muss ich jetzt einmal sagen. Erstmal kommt dein Sündenfuhl
kommt
hier raus.
Adventskalender.
Nein, erstmal, nee. Erstmal zu sagen, Grenzüberschreitung im Freizeitpark.
Das war letzte Folge.
Und jetzt kommst du hier noch mit, von wegen schlechtes Gewissen, den Leuten hier irgendwelche Vorgaben zu machen.
Ja.
Also von mir kriegst du eine Abmahnung. Ich bin bereit, dich juristisch zu verfolgen, kriegst eine Abmahnung.
Ich finde hier lame, Florentin Lame-O McVill.
Ja.
Finde ich auch nervig, dass du da so einen komischen Bezug zu Adventskalender hast. Ich weiß nicht, was da für ein Kindheitstrauma mitschwingt.
Ja, ich halte mich halt gleich, an die Regeln.
Ich kaufe gleich einen Rewe und kaufe mir 10 Adventskalender.
Nein, das wagst du
und esse die noch heute.
Nein, das wagst du
haben wir schon Dezember?
Stefan, das
Nein! Am 8. Oktober mache ich
Stefan,
schon die 10
das magst
leer.
Nicht. Das ist die letzte Podcast-UFO-Folge aller Zeiten. Wir hören hier an der Stelle auf. Ich kann nicht weiter mit dir zusammenarbeiten. Ich kann nie wieder unter deine Augen treten. Das wird nichts. Macht das nicht. Ansonsten, wir wünschen euch eine fantastische Zeit, eine Vorweihnachtszeit. Haut rein. Schaut mal gerne auf Patreon vorbei. patreon.com/daspodcastufo. Ob genau. Der UFO-Club was für euch ist. Werbefreie Folgen einen Tag früher und Rabatt im Merch-Shop, wo ihr jetzt auch vielleicht schon die ersten Weihnachtsgeschenke kaufen könnt. Falls ihr Freunde oder Verwandte habt, die Podcast-UFO-Fans sind, schaut hier gerne mal rein. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder.
Wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut.
Macht's rein. Gut. Wir heben auf. Macht's gut. Ciao.
Ooh, it's a worst bird production.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.